Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Und ich nehme Sie heute mit ins Abenteuerland. Die ganz großen Abenteuer überlassen wir aber den Profis. Unsere Reporter haben herausgefunden, wie man auch im Alltag was erleben kann. Sie schließen sich der Bewegung der Mikroabenteurer an und schlafen im Winter in der Hängematte, lassen sich in einer Pariser Geisterbahn von den Grusellegenden der Stadt bedrohen und begeben sich auf das Abenteuer Wohnungssuche. Außerdem erklärt uns eine Abenteuerpädagogin die heilsame Wirkung von aufregenden Fahrten. Hier noch einmal der Schnelldurchlauf.
Als Abenteuer wird eine risikoreiche Unternehmung oder auch ein Erlebnis bezeichnet, das sich stark vom Alltag unterscheidet.
Es war einfach zu gefährlich, darüber zu fahren.
Ja.
Die Chance, dass wir da absaufen, war zu groß.
Lange hier für die...
Ja, die Besichtigung.
Ja, ja, ja. Müsst ihr euch da vorne eine Wartemarke ziehen.
Eine Wartemarke?
Ja.
Die Adventures.
Wir treten in einen spärlich erleuchteten Gang. Liebevoll wurde das Paris des 18. Jahrhunderts rekonstruiert, wie in einer düsteren Filmkulisse.
I'm gonna take a trip on a rocket ship.
Es gibt bei den Windpiraten den Teil, den man buchen kann. Und einmal das Abenteuer an sich selbst. Etwas, was ungeplant ist, aber mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende.
Auf ins Abenteuer, und die gibt es nicht nur draußen in der Welt, sondern auch vor der eigenen Haustür. Das ist die Idee hinter den Micro-Adventures. Den Begriff hat der Brite Alistair Humphreys geprägt. Er meint kleine Unternehmungen zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf dem Wasser. Hauptsache, sie dauern nicht lange und lassen sich ohne viel Aufwand umsetzen. Das Gesicht dieses Trends in Deutschland ist der Hamburger Coach Christoph Förster. Unter seinem Hashtag Raus und Machen posten mittlerweile tausende Abenteuerfotos von ihren Outdoor-Erlebnissen. Florenz Gilli hat Förster auf eines seiner Mikroabenteuer begleitet, wie ich mir habe sagen lassen, an einem kalten Januartag. Florenz Gilli ist jetzt hier im Studio, sieht erstmal unversehrt aus, und du hast hoffentlich noch alle 10 dran, oder?
Ja, alle noch dran.
Wo bist du denn mit Christoph Förster für euer Mikroabenteuer hingegangen?
Ja, Christo Förster und ich, wir haben uns früh morgens getroffen am Hamburger Hauptbahnhof und sind dann mit dem Regio gefahren raus, erst nach Lübeck und dann nach Bad Malente, Gremsmühlen in der holsteinischen Schweiz.
Nächster Halt, Bad Malente, Gremsmühlen.
Als wir dort angekommen sind, da war das ungefähr so wie in einem Endzeitfilm. Alle Hotels dicht, die Rollläden unten, über uns kreischten die Möwen und an den Fahnenmasten rüttelte der Wind.
Also das ist so ein Tag, da sitzt du dann... Wenn du drinnen sitzt, zu Hause auf dem Sofa, guckst aus dem Fenster und sagst, boah, heute aber lieber nicht raus.
Wir sind dann ein Stück gewandert, circa 11 Kilometer, immer am Dieksee entlang bis zur nächstgrößeren Stadt, Plön.
Welcome to Plön.
Und dort haben wir uns dann nochmal im Supermarkt mit Verpflegung eingedeckt.
Im Supermarkt. Das heißt, auch als Mikroabenteurer sammelt man sein Essen jetzt nicht im Wald.
Nee, also mit Survival-Training hat das nicht so viel zu tun. Der Mikroabenteurer hat auch ein Smartphone. Ja, er checkt das Wetter auf seiner Wetter-App und er hat Kamera, GoPros, Stative, vielleicht sogar eine Drohne, die ihn bei seinen Abenteuern filmt.
Also man erlebt auch was, um das hinterher zu zeigen, wie man das ja heute so macht. Aber das ist ja jetzt noch nicht das Abenteuer. Das kann man ja auch auf jedem Sonntagsausflug machen.
Ja, keine Angst, das kommt auch gleich noch, das Abenteuer. Südlich der Kreisstadt am Plöner See liegt die autofreie Prinzeninsel, auf der übrigens schon Kaiserin Auguste Victoria ihre Sommerfrische verbrachte. Da sind wir rauf, und als wir an der Spitze der Halbinsel ankamen, zauberte Christo ein aufblasbares Schlauchboot aus seinem Rucksack. Mit dem sollten wir übersetzen auf eine unbewohnte Insel, die lag so circa 100 Meter entfernt.
Das ist unsere kleine Nussschale.
Das ist unsere kleine Nussschale.
Damit müssen wir jetzt zu zweimal 85 Kilo darüber.
Okay.
Und es bläst hier wirklich richtig. Also wir haben bestimmt Windstärke 6 bis 7.
Aha.
Ordentliche Wellen und Wassertemperaturen von 5 Grad.
Ja, aber eben schön klar, damit, wenn ich reinfalle, also man mich auch gut sehen kann.
Genau.
Ja.
Genau, nicht nur wegen deinen gelben Turnschuhen.
Verrat doch nicht alles.
Zugelassen war das Boot übrigens nur für 150 Kilo, aber Christoph Förster, der kennt da nix. Wir haben es dann trotzdem probiert, trotz Wellengang und orkanartigen Windböen. Ich hing so vorne drin, wie so ein Käfer. Er saß hinten, aufrecht, mit dem Paddel in der Hand. Und ich glaube, ich habe die ganze Zeit geschrien, Christo, Christo, wir kentern. Tatsächlich mussten wir die Aktion danach nur wenigen Paddelschlägen abbrechen.
Es war einfach zu gefährlich, darüber zu fahren.
Ja.
Die Chance, dass wir da absaufen, war zu groß. Mhm. Und bei den Wassertemperaturen.
Nee. Florenz Gilli, unterwegs auf einem Mikroabenteuer. Du sagst da einfach nur, ja, ja, ich nehme an, das ist ja ganz recht gewesen, dass ihr das abgebrochen habt.
Ja, energische Zustimmung von mir. Und um ehrlich zu sein, war mir das auch ganz recht, dass wir das nicht bis zum Ende durchgezogen haben. Außerdem war das überhaupt nur der Auftakt von unserem Abenteuer. Wir hatten ja noch die Nacht, weil das ist eine Regel des försterschen Mikroabenteuers, dass, wenn eine Übernachtung geplant ist, man diese Nacht auch im Freien verbringt. Wir haben uns dann auf der Prinzeninsel durchs Unterholz gekämpft und an einem einsamen Plätzchen mit Blick auf das Plöner Schloss, also wirklich sehr idyllisch, unsere Hängematten aufgespannt.
Eine Hängematte im Januar. Das klingt kalt. Ihr habt nicht im Zelt geschlafen. Das hätte ich jetzt automatisch angenommen.
Nee, Wildcampen ist in Deutschland ja eigentlich überall verboten. Und der Gesetzesbruch gehört jetzt nicht unbedingt zum Mikroabenteuer dazu. Wer in der Hängematte schläft, der schaukelt aber in einer juristischen Grauzone. So ganz wohl war mir trotzdem nicht dabei. Man ist ja doch ziemlich ausgeliefert, wenn man schläft. Aber eigentlich, sagt Christoph Förster, seien das alles irrationale Ängste.
Wenn wir uns mal die statistische Wahrscheinlichkeit angucken, dass uns draußen im dunklen Wald nachts was passiert, dann ist sie sehr viel geringer, als dass uns in einer Großstadt was passiert. Oder wenn wir mit dem Auto 2 Stunden über die Autobahn fahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns was passiert, sehr, sehr viel größer. Aber da haben wir diese Ängste gar nicht.
Bis auf ein paar Enten hat uns auch niemand gestört, wahrscheinlich eher umgekehrt.
Also Ängste sind ja die eine Sache, aber ich würde jetzt doch ganz gerne nochmal auf das Thema Kälte zu sprechen kommen. Mhm. Wie kalt war es denn da in dieser Hängematte in der Januarnacht?
Eigentlich war es recht komfortabel, ein bisschen kalt wurde es so im Lendenbereich. Dafür gibt es auch einen Begriff, das Cold Butt Syndrome, kurz CBS. Hätte aber eigentlich gar nicht sein dürfen, denn wir hatten extra so eine Art Schürze, einen sogenannten Underkilt. Überhaupt war Christo ziemlich hochgerüstet, wovon ich durchaus profitiert habe. Nachts fing es an zu regnen, aber dank Kunststoffplane sind meine Sachen und ich trocken geblieben.
Ja, immerhin seid ihr trocken geblieben, aber nach einem richtig schönen Wochenende hört sich das nicht an. Wer macht sowas eigentlich? Für mich klingt das ein bisschen nach einem Wochenendprogramm für gelangweilte Großstädter, die jetzt mal was erleben wollen.
Wahrscheinlich ist das eine Typfrage und auch eine Frage der Lebenssituation. Wer sich in seinem Zuhause nicht sicher fühlt oder kein warmes Bett hat, in dem er schlafen kann, der braucht das nicht. Ja? Der hat vielleicht schon genug Abenteuer. Aber es mag ja Leute geben, die sich vornehmen, mehr rauszugehen in die Natur, die aber immer neue Gründe finden, es dann irgendwie doch nicht zu tun, ja? Nicht die passenden Schuhe, keine Zeit, etc. Für die kann so ein Mikroabenteuer den Impuls geben. Auch Großstadtmenschen mit stressigen Jobs, denen ihr Leben nicht aufregend genug ist und die sich mal wieder lebendig fühlen wollen. In der Theorie lässt sich so ein Mikroabenteuer auch mal kurz zwischen 2 Arbeitstagen einschieben. Für mich klingt das eher nach Freizeitstress.
Und überhaupt dieser Begriff Mikroabenteuer, braucht man das? Also da schwingt schon wieder sowas nie Dagewesenes, ganz Neues mit. Dabei könnte man doch auch einfach Wildcampen sagen oder Outdoor-Tag oder sowas.
Ja, also das Outdoor-Erlebnis ist damit nicht neu erfunden, zumal man eben durch den Begriff auch in Definitionsnöte kommt. Ja, was ist eigentlich ein Abenteuer? Christoph Förster selbst wehrt sich gegen eine inflationäre Verwendung des Begriffs. Ein Trip nach Mallorca, ein Waldspaziergang, ein Wochenende im Wellnesshotel – das fällt für ihn alles da nicht runter.
Ich finde diesen Gedanken des Abenteuers deshalb so wichtig, weil er eben ganz bewusst nochmal immer einen rausführt aus den Mustern, die man immer bedient und vor allen Dingen auch einen lehrt, sich in Ungewissheit zu begeben. Viele wollen Abenteuer, aber genau wissen, wie es ausgeht. Nur das ist dann schon kein Abenteuer mehr in dem Moment.
Man kann sich natürlich auch fragen, wie viel Abenteuer es noch ist, wenn es Regeln gibt. Ja, aber jeder Bewegung ihre Selbstwidersprüche.
Kommen wir nochmal zurück zu eurem Mikroabenteuer. Ihr habt also diese Nacht im Freien verbracht und am nächsten Morgen? Dann habt ihr die Sachen gepackt und seid wieder nach Hause gefahren oder gab es da noch einen Programmpunkt?
Als allererstes, nach dem Aufwachen, ist Christo dann ins Wasser gesprungen und ich ihm hinterher.
Klingt wie ein krankes Tier.
Ja, es war auch verdammt kalt. Ja, aus dieser Stippvisite ist dann übrigens auch ein Instagram-Post geworden. Das Desiderat unseres Mikroabenteuers mit Stand heute 265 Likes.
Ja, das ist ein ordentliches Ergebnis. Und was ist dein Fazit, Florenz? Wirst du nun Teil der Mikroabenteuer-Community?
Lieber nicht. Also dafür fehlt mir wahrscheinlich die Abenteuerlust oder ich fühle mich einfach in meiner Komfortzone zu wohl. Und mein Fazit zum Mikroabenteuer, ja, man kann es belächeln, man kann es auch kritisieren, man kann sich inspiriert fühlen und mitmachen, man kann es aber auch lassen und ich bin eigentlich ganz froh, dass mir diese Entscheidung selber überlassen ist.
Florenz Gilli hat für die Echtzeit seinen Schweinehund überwunden und war mit dem Coach Christo Förster auf einem Mikroabenteuer im Norden Deutschlands. Tipps, wie man aus seinem Alltag raus und in die Natur reinkommt, gibt Förster in seinen Büchern und auf seinen Social-Media-Kanälen. Danke, Florenz.
Gern.
Wir suchen das Abenteuer hier in dieser Echtzeit. Laut Duden ist das ein außergewöhnliches, erregendes Erlebnis und das verspricht auch Le Manoir de Paris, der Geheimtipp unter den Touristenattraktionen der französischen Hauptstadt. Alle Mörder, Lüstlinge und finsteren Legenden der Stadtgeschichte sammeln sich in einer Geisterbahn, um bei den Besuchern die Nerven flattern zu lassen. Ein gut organisiertes Abenteuer, das funktioniert, findet Susanne Krause.
In die historische Pariser Unterwelt geht es ein wenig unpassend durch eine Schleuse aus Plastik, immerhin schwarz. Hier zwischen heute und gestern stehen wir gerade. Wir sind ich und eine Familie südfranzösische Touristen, Vater, Mutter, zwei Töchter. Die eine Studentin, die andere ein Teenie. Sie wird in der kommenden Stunde mehrfach wie Espenlaub zittern.
Stockfinster hier.
Oh, halt mich fest, damit ich nicht umkippe.
Ein Hostess gibt letzte Anweisungen für das kleine Abenteuer.
Bleiben Sie zusammen. Gemeinsam sind Sie stark. Drinnen ist es ziemlich dunkel und Vorsicht, überall sind Hürden und Türen. Unterwegs werden sich einige Personen an Sie wenden. Sie dürfen antworten, aber höflich bitte.
Wir treten in einen spärlich erleuchteten Gang. Liebevoll wurde das Paris des 18. Jahrhunderts rekonstruiert, wie in einer düsteren Filmkulisse. Mittendrin steht ein bärtiger Hühne im abgewetzten Janker, der Diener des Grafen von Saint-Germain. Um den Adligen ranken sich Legenden. Der Alchemist habe die Unsterblichkeit erlangt.
Je suis son majordome, le gardien de sa précieuse collection. Mon maître ne collectionne pas les tableaux ou les sculptures, non, bien qu'il en possède quelques-unes.
Ich bewache seine kostbare Sammlung. Nein, es handelt sich nicht um Gemälde oder Kunstwerke, sondern um Personen mit speziellen Talenten, Leute, die eine scharfe Klinge führen können und so. Ich empfehle Ihnen nicht außer Rand und Band zu geraten, sonst komme ich und reiße Ihnen die Lunge aus dem Leib und verleibe Ihre Überreste der gräflichen Sammlung ein.
De vous ajouter à la collection de mon maître.
Das Abenteuer lauert auf dem labyrinthähnlichen Schattenweltparcours an jeder Ecke. Immer wieder neue, finstere Legendenhelden springen uns vor die Füße. Unseren Teenie haut es mehrmals um. In einem finsteren Verlies klagt der Mann mit der Eisenmaske, man habe ihm Name und Gesicht gestohlen. Im Untergeschoss der Garnier-Oper komponiert das Phantom seine Hymne an die Liebe und den Tod, seit ein Feuer ihm das Gesicht entstellte und die Geliebte raubte. Dann zieht uns der Barbier von der Ile de la Cité in seinen mittelalterlichen Laden und den Vater auf den Friseurstuhl.
Meinem Vater wird jetzt wohl die Kehle durchgeschnitten.
Da sind wir auf der wilden Zeitreise durch Pariser Gruselgeschichten im Jahr 1384 gelandet. Als der Barbier manchen Kehlkopf etwas zu eindringlich rasierte, die Opfer wurden vom Metzger nebenan verwurstet. Dessen Pasteten galten als die besten in ganz Paris. Unerklärlich lecker. Bis eines Tages ein Hund vom Laden endlos jaulte, weil er die Überreste seines Herrchens in der Auslage roch.
So, jetzt sind wir beim Glöckner von Notre Dame.
Zum Schluss also ein weltberühmter Gassenhauer. Esmeralda fleht uns an, wir sollen Quasimodo befreien. Er wurde im Turm eingesperrt. Und als Höhepunkt müssen wir uns auf der Flucht im Dunkeln durch zwei riesige Luftkissen durchzwängen. Zurück in die Jetztzeit mit zittrigen Knien, flauem Magen und 29 Euro weniger in der Tasche.
Die Legenden werden in der Schule abgehandelt, aber hier werden sie lebendig.
Da konnten wir richtig mitspielen.
Nun, das Leben heute ist doch viel angenehmer.
Gerade haben wir in der Geisterbahn der Pariser Stadtgeschichte ein Abenteuer erlebt, das durch und durch inszeniert war. Wo aber kann man in der Großstadt heute noch ganz authentische Abenteuer erleben, Unbekanntes erfahren, sich neuen Herausforderungen stellen? Bei der Wohnungssuche, meint unser Autor Nico Rau. Für diese Echtzeit hat er sich Gedanken gemacht, was da alles passieren könnte.
Oh nee, die sind jetzt nicht ernsthaft alle wegen der Besichtigung hier.
Ich fürchte schon. Das sind doch bestimmt 100 Leute oder so.
Entschuldige, ist das wirklich die Schlange hier für die...
Ja, die Besichtigung. Ja. Müsst ihr euch da vorne eine Wartemarke ziehen.
Eine Wartemarke?
Ja, ich war schon auf vielen Besichtigungen, aber endlich mal eine mit System.
Das ist ja völlig absurd.
Die Wohnung soll aber auch echt der Hammer sein. Hier, da haben sie ja geschrieben, frisch sanierte Maisonette. Südbalkon, Eichenholzparkett, Gartenbeteiligung, das ist sogar bezahlbar.
Naja, okay, ich hol da mal so eine Marke.
Wir stehen jetzt eine Stunde hier, hier geht nichts voran.
Ey, Leute, ich will jetzt hier keine Panik machen, aber mir hat gerade jemand gesagt, dass wir in der falschen Schlange stehen. Upsi.
Wie?
Ja, es gibt hier wohl zwei Schlangen. Die eine ist für die Besichtigung, ja, und diese ist aber leider für einen neuen Zähne-Vietnamesen.
Lena, ich dreh gleich durch. Wie lange stehen wir jetzt hier? 3 Stunden? 4 Stunden? Geht überhaupt irgendjemand mal in dieses bescheuerte Haus rein?
Leute, wollt ihr auch ein Plakat?
Was soll das denn jetzt werden?
Da ist wohl doch keine Wohnungsbesichtigung. Fehlinformation. Aber wo wir jetzt schon mal so viele Leute sind, da habe ich mir gedacht, wir starten jetzt eine spontane Demo. Wir werden bleiben und euch dann enteignen. Wir werden bleiben und euch dann enteignen.
Also ich bin mir sicher, das war eine super Idee, dass wir jetzt einen Makler eingeschaltet haben. Die haben halt einfach Wohnungen im Angebot, die gar nicht erst inseriert werden.
Aber die Courtage ist schon echt heftig.
Selber. Ach, guck mal, da kommt er.
Hallöchen, Meier der Name, Makler der Beruf. Man will es schon denken, ne? Das Wichtigste zuerst, Sie haben die Unterlagen dabei, ne?
Ja, natürlich. Bewerbungsschreiben, Lebensläufe, Empfehlungsschreiben von unserem bisherigen Vermieter, doppelter Gehaltsnachweis, Schufa-Auskunft, Nachweis über ehrenamtliche Tätigkeiten und polizeiliche Führungszeugnisse. Alles dabei.
Impfpass?
Wie bitte?
Der Vermieter will auf gar keinen Fall Impfgegner. Eine Kopie würde aber völlig ausreichen.
Können wir das denn irgendwie nachreichen?
Ganz schlecht. Das ist ihm wirklich sehr wichtig.
Soll ich schnell nach Hause und den holen gehen?
Hör mal, in 5 Minuten, da kommen schon die Nächsten. Und die haben ihren Impfpass bestimmt dabei. Also sorry. Goodbye.
Die besten Wohnungen gehen eben unter der Hand weg. Das war echt nett von Stefan, dass er uns an seinen Kollegen vermittelt hat.
Naja, ich bin mal sehr gespannt. Gleich kommt bestimmt dann irgendwas wie Einbauküche muss leider übernommen werden, 5000 Euro. Und der antike Schuhschrank auch.
Jetzt sei doch nicht so pessimistisch.
Wirklich, eine richtig tolle Wohnung. Also, ich bin begeistert.
Ich auch.
So, und wie gesagt, der Vermieter ist froh, wenn ich einen Nachmieter stelle. Der will am besten überhaupt gar nichts damit zu tun haben.
Perfekt. Und da ist jetzt wirklich keine Küche oder so zu übernehmen.
Nee.
Super. Wie machen wir es dann?
Ich habe deutlich gesagt, ich ziehe hier nicht aus.
Wer ist das denn? Ist das der Nachbar oder wer ist das?
Ja, also das ist noch so eine Sache.
Nur weil die beiden Bekloppten ins Ausland gehen wollen, die spinnen wohl.
Okay, was?
Ja, eine klitzekleine Bedingung für die Nachmieter. Also ihr müsstet meinen Schwiegervater mit übernehmen. Der ist normalerweise aber ganz pflegeleicht.
Gebt ihr gleich pflegeleicht. Wenn ich hier raus muss, dann zünde ich euch die Bude an.
Und da wird es dann doch noch gefährlich, das Abenteuer Wohnungssuche. Aber übertrieben war das nur ein kleines bisschen. Abenteuer sind toll, aufregend und liefern Geschichten fürs Leben. Manchmal können sie auch das Leben selbst verändern und genau darauf setzen die Abenteuerpädagogen. Kinder und Jugendliche in Krisensituationen sind die Zielgruppe. Und wie ihnen außergewöhnliche Situationen helfen können, darüber spreche ich jetzt mit der Abenteuerpädagogin Viktoria Vloka von den Berliner Wegpiraten. Hallo Frau Vloka.
Hallo.
Was genau passiert denn da bei der Abenteuerpädagogik? Wie inszenieren Sie diese Abenteuer?
Also, um überhaupt erstmal an dieses Thema Abenteuerpädagogik ranzukommen, müsste man erstmal feststellen, was macht denn ein Abenteuer zum Abenteuer? Worin unterscheidet sich das von ganz gewöhnlichen Leben, vom ganz gewöhnlichen Alltag, gerade der Kinder, der Jugendlichen, vielleicht aber auch von Menschen, die in Firmen arbeiten, die auch bei uns Abenteuer buchen können sozusagen.
Abenteuer buchen ist ja schon so eine merkwürdige Sache. Also bei einem Abenteuer denkt man ja immer, das ist was zufällig passiert, wo man so reingerät. Jetzt kann man das aber buchen. Wie sieht das aus? Was ist das Abenteuer?
Genau, also es gibt bei den Wegpiraten sozusagen zwei Aspekte. Einmal den Teil, den man buchen kann, wo es inszeniert und vorgeplant ist. Und einmal das Abenteuer an sich selbst. Etwas, was ungeplant ist, aber mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende. Etwas, was jedem Menschen passieren kann. Jeder kennt es, ist was sehr Alltägliches. Aber manchmal wird sich's eben auch ausgesucht, um das Leben vielleicht auch zu individualisieren. Ferne Reisen, ferne Abenteuer, dem Fremden begegnen. All das sind Sachen, die der Mensch ja schon seit Beginn der Zeit in sich trägt. Und damit haben wir sozusagen in der Abenteuerpädagogik uns eine Möglichkeit geschaffen, einen Weg gefunden, wie man aus manchen Verhaltensweisen andere Verhaltensweisen herausbilden kann.
Also man soll da was fürs Leben lernen, die Kinder und die Jugendlichen?
Richtig, zum Beispiel seinen Rucksack zu packen.
Ja, das wäre ja schon mal der erste Schritt.
Genau, sein Rucksack packen ist der erste Schritt. Und beim Rucksack packen gibt es zum Beispiel auch Sachen. Es gibt so eine Realität 1. Man steht vor seinem Rucksack, können Sie sich vorstellen. Und man denkt sich, boah, wenn ich da oben dann auf dem Berg stehe, dann brauche ich das. Und auf jeden Fall das. Ohne das komme ich hier überhaupt nicht klar. Es geht dann von einem Handy bis zum Walkman.
iPod oder sowas?
MP3-Player.
MP3-Player, genau.
Genau, also diese aufbrechende Realität, wo man den Rucksack packt und dann eben, wo man reingerät. Ja, hinterher, wenn man dann da steht und sich das Wetter anschaut und die Regenjacke doch nicht eingepackt hat, man muss handeln, man muss sich irgendwie dazu verhalten. Ja, also man hat in dem Moment auch starke Gefühle. Vielleicht hat man sich eine Blase gelaufen, vielleicht kann man auch einfach gerade nicht mehr emotional. Vielleicht ist irgendein Streit auf dem Weg passiert, vielleicht gab es irgendwas, was eine Krise ausgelöst hat. Abenteuer finden dann statt, wenn sozusagen die Routinen des Menschen aufgelöst werden. Die fallen in eine Krise und dann müssen die handeln. Die müssen sich dazu verhalten. Und genau das versuchen wir in der Jugendhilfe, als auch bei den Kleinsten im Kindergarten oder aber auch, wie gesagt, bei Erwachsenen hervorzurufen. Aber wir inszenieren es nicht, sondern es passiert einfach so.
Muss man denn, um so ein Abenteuer zu erleben, heißt das immer, dass man in die Natur geht?
Also in unserem Fall schon, denn bei uns geht es um das abenteuerliche Unterwegssein. Es geht nicht um die gebuchte Reise, wo man sich in einen Bus setzt, der vorgebucht ist, sondern es geht darum, loszufahren, aus einem Leben, aus seinen Routinen auszutreten, sein Handy dort zu lassen, wo es ist, mit den Basics, einem Zelt, Wanderschuhen und einem Reiserucksack loszugehen und zu gucken, was in einem selbst steckt. In der Natur findet das natürlich statt, weil die Natur viel bietet. Ja? Wetter verändert sich, Situationen verändern sich. Man kann dem Fremden begegnen. Fremde Sprache, fremde Gerichte. Ja? Man kann sich ausprobieren.
Abenteuer, das Wort, das klingt ja immer schon, da schwingt ja immer die Gefahr schon mit. Ist das denn tatsächlich auch gefährlich? Gehört das dazu, zu diesen Abenteuern, die Gefahr?
Ein Abenteuer ist etwas, was man nicht planen kann. Und da sind wir schon im Kern vom Abenteuer und in der Struktur. Denn wenn ich etwas nicht planen kann, dann werde ich mich zwangsläufig zu etwas verhalten müssen. So ein Satz, den ich ganz gut finde, im Zweifelsfall wird es gut gehen. Das bedeutet, also, wenn ich da optimistisch rangehe, dann wird mir schon irgendwie Mensch, Land, Leute, mein Mitwanderer wird mir schon irgendwie Lösungen aufzeigen oder ich komme vielleicht selber drauf.
Dieses ungeplante Losfahren, das ist ja wahrscheinlich auch was gerade Kinder und Jugendliche anspricht. Also bei älteren Leuten oder für viele ältere Leute ist das wahrscheinlich eine schreckliche Vorstellung, einfach so ins Blaue reinzufahren. Gibt es da auch einen Unterschied zwischen Jung und Alt, was das Bedürfnis nach Abenteuern anbelangt?
Also wir sind im Prinzip immer dabei, uns zu verändern. Jedes Alter hat seine Zeit. Also bei der Geburt passieren Sachen, die wird man sein Leben lang nicht vergessen, auch wenn man es vielleicht nicht sich erinnern kann.
Also das Jugendalter ist per se schon mal eine Abenteuerreise, kann man das so sagen?
Ja, mit den ganzen Hormonen und diesen ganzen Sachen. Also wissen Sie, man steht dann da, hat die besten Voraussetzungen geschaffen und der Jugendliche hat einfach keinen Bock mehr. Und man denkt sich, ja, warum denn nicht? Ist doch schön hier. Aber der findet das nicht schön. Im Moment, wo er wandern muss, seine Füße ihm schmerzen und der eigentlich nur irgendwie in sein Bett nach Hause will und mit seinen Freunden im Girlie abhängen möchte, findet der das nicht schön. Der findet den Pädagogen blöd und der findet vor allen Dingen den ganzen Sinn in diesem Ganzen nicht. Und das ist halt auch eine Sache, wir können unsere Arbeit nicht wirklich messen. Vielleicht passiert es auf der Reise, vielleicht passiert es aber auch erst Jahre später.
Na, das ist für Sie aber auch ein bisschen unbefriedigend, oder? Wenn man also im Grunde genommen gar nicht so richtig das Ergebnis sieht und nicht weiß, ob das tatsächlich funktioniert.
Also mich interessieren in dem Fall natürlich auch die, bei denen es funktioniert hat, ja. Also man spricht da von dem pädagogischen Kairos, das ist so der Moment, wo dann die Pädagogik endlich zündet. Es kann nur ein Satz sein oder es kann nur eine kleine Erfahrung sein, irgendwas, was der noch nie gemacht hat, ja. Ich hatte zum Beispiel mal einen 16-Jährigen, der hat noch nie in seinem Leben eine Zwiebel geschnitten. Der hat mir jahrelang hinterher immer seine Küchengerichte geschickt.
Und das war dann für ihn der Schlüsselmoment, als er die Zwiebel
geschnitten
hat. Ich weiß
es nicht. Fakt ist, er weiß jetzt, wie man eine Zwiebel schneidet. Und wenn das ein Bildungsaspekt dieser Reise war, dann ist doch toll.
Ist das denn dieses Ungeplante, dieses Abenteuerliche, ist das was, was sonst im Leben dieser Kinder und Jugendlichen vielleicht zu kurz kommt? Vielleicht, weil es in unserer ganzen Gesellschaft gar nicht mehr so vorkommt, dass man Unerwartetes erlebt, alles sehr strukturiert ist?
Ja, es ist im Prinzip wie damals. Damals gab es Bücher, da gab es Helden wie Lucky Luke oder Spider-Man oder irgendwelche Kindheitshelden. Und genauso ist das heute. Wir haben ja, und da sprechen Sie ja den Medienaspekt an, wir haben heute Computer, Handy, wir haben alles Mögliche, was man irgendwie sich nur vorstellen kann, wo die Kinder sich in andere Welten begeben können. Und das ist auch wunderbar, das gehört auch dazu. Man muss eben auch einfach nur sehen, dass diese, ich nenne die mal Sekundärabenteuer, also die passieren ja nicht der Person selbst, sondern die erleben die ja nur in ihrem Gehirn. Und da muss man eben schauen, dass man nicht nur diese Sekundärerfahrungen den Kindern zukommen lässt, sondern wirklich auch mal schaut, dass die mal rauskommen.
Mal rauskommen. Abenteuer muss man selbst erleben, sagt die Abenteuerpädagogin Viktoria Vloka von den Berliner Wegpiraten. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke schön für das nette Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Der nächste bitte.
Sie wollen mich töten.
Wer?
Erst war es nur eine.
Hören Sie, das ist ja...
Sie haben mir auf den Kopf gekackt.
Das ist ja widerlich. Und was haben Sie?
Ich habe den größten, dicksten...
Bitte?
...Ast genommen.
Ach so.
Ich wollte Sie erschlagen.
Ach du je.
Habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte.
Okay. Was möchten Sie jetzt?
Alle sieben.
Von was bitte? Aal vielleicht? Ist heute frisch?
Vielleicht auch 10.
Also dann 10-mal Aal?
Und alle schwarz.
Na, in rosa gibt's die nicht. Sie können den natürlich auch grün.
Wieso grün? Rabenkrähen sind schwarz.
Rabenkrähen sind aber nicht im Angebot.
Yeah. Aha. Wer will mir was, wenn ich in jede Ecke pass? Und was ist der Sinn, wenn ich bald ausgestorben bin? Wie kriegt man Brot, sind alle Bäcker morgen tot? Und wo ist der Osten, wenn Pirocken Dollar kosten? Wozu hast du Lust, wenn du Kapitalist musst? Wie lang machst du weiter, wenn du weißt, du hast noch einen Termin? Mit einer Flasche Medizin, wozu diese Fantasien? Hab ich zu laut geschrien oder wo ist meine Stimme? Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Es ist verrückt, normal zu sein. Es ist zu spät, pünktlich zu sein. Es ist albern, ernst zu bleiben.
Was passiert bei einem Schlaganfall?
Was passiert nach dem Tod?
Was passiert, wenn man raucht?
Was passiert bei Eisenmangel? Essen macht schön. Essen macht glücklich.
Essen macht hungrig. Essen macht krank.
Vier Abenteuer haben wir in dieser Echtzeit jetzt bestanden und mehr habe ich nicht für Sie. Dafür aber noch eine Folge unserer Serie Hundelebensberatung.
Er gibt dir von früh bis spät,
dass sie mal glücklich werden,
die nötige Stabilität.
Er jault mit ihnen
und auch Struktur zurück.
Er lacht mit ihnen
um deinem Hundeleben.
Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung.
Endlich Sinn zu geben.
Das ist natürlich ein Problem.
Hundelebensberatung von Tom Heidhoff.
Kann ein Hund dem Leben eines Langzeitarbeitslosen Struktur geben? Das wird in unserer Serie getestet. Der Herr mit der Aktennummer 137569 soll Hundebesitzer werden. Das bringt viele Fragen mit sich. Auch die, ob das neue Programm der Arbeitsagentur eigentlich verwahrlosten Arbeitssuchenden helfen soll oder verwahrlosten Hunden. Die Hundepsychologin kann mit ihrem Fachwissen auch nicht alle Zweifel beseitigen. Herr 137569 kann sich jedenfalls nicht vorstellen, mit so einem dreckigen Tier an seiner Seite je wieder einen neuen Job zu finden.
Sie sollen ja auch waschen, den Hund. Deshalb geben wir ihm ja auch 11,70. Ja, füttern, waschen, Zähne putzen.
Nee, das kann ich nicht.
Die können auch eine Leine kaufen.
Ah, nee, das kann ich nicht.
Wieso können Sie das nicht? Das nicht kann doch jeder.
Ja, ein Bernardiner ist ja nun mal sehr groß. Wenn man einen großen Kuschelhund haben will, würde ich ja eher einen Bernersennenhund empfehlen.
Wir hoffen, dass Sie Ihre entscheidende Hilfe bekommen durch diese Hartz-IV-Empfänger.
Die sind nicht ganz so groß wie die Bernardiner. Die kann man auch schon mal in die Wohnung reinlassen. Aber man muss dran denken, wenn es da um Arbeitslose und um Hartz-IV-Empfänger geht, dass die großen Hunde brauchen sehr viel Futter und das ist nicht billig. Je größer der Hund ist, desto teurer ist er.
Ich bin ein großer Tierfreund und die Tiere liegen mir wirklich am Herzen. Und ich weiß, dass die Tiere Gottes Kreaturen sind, während die Hartz-IV-Empfänger... Die sind mir eigentlich unbekannt.
Was haben Sie denn da?
Das ist...
Das blutet ja bei Ihnen. Das sieht ja ekelhaft aus.
Das ist eine Wunde. Ich habe versucht... Ich habe Oskar nach Hause getragen.
Oh.
Ist nicht so gut gewesen, dann habe ich...
Aber Sie sind doch so ein kleiner Mensch. Sie können doch so ein...
Deswegen bin ich auch gefallen.
Ja, Sie sind ja aber auch wirklich...
Deswegen,
das ist ja auch wirklich...
Der ist halt sehr schwer und dann ist er auch...
Warum lassen Sie den Oskar nicht liegen? Das ist ja kein Wunder. Sehen Sie, das ist kein Wunder, dass der Oskar da auf die Straße gefallen ist, weil der Hund nicht dabei war. Wenn der Hund dabei gewesen wäre, wäre er nicht
auf den Hund
und Sie hätten jetzt kein Blut auf der Nase und auf der Backe.
Das stimmt natürlich.
Und auf meinem Tisch.
Stimmt, also
das am schlimmsten ist. Das bezahlt mir ja gar keiner mehr. Ich muss ja den neuen Tisch jetzt beantragen. Das kostet ja auch wieder. Nein, also wir gucken jetzt einfach mal. Machen Sie sich doch mal, haben Sie ein Pflaster dabei?
Habe ich nicht. Ne.
Oder ein Tempo oder sowas?
Tempo, können Sie mir eins geben? Habe ich leider nicht dabei.
Drücken Sie sich das doch mal auf die Nase so ein bisschen. Dass also, ja, so ist es. Ja, so. So. Warten Sie, kriegen Sie gleich noch eins, dass Sie den noch vor den Mund machen.
Ja, die Tiere sind sehr abhängig von den Menschen.
Durch die Fernsehwerbung für Tierfutter gibt es diese kleinen weißen West Highland White Terriers, die aussehen wie so das kleine Kuschelparadies auf Erden, aber die sind durch diese große Nachfrage leider sehr, sehr überzüchtet, sind sehr empfindlich durch das weiße Fell, die Haut ist ganz hell, also wir haben da viele Probleme mit Hautekzemen oder so, aber ich versuche immer den Leuten diese Art Hund auszureden und ihnen die Vorzüge der anderen Hunde vorzustellen.
Und Sie lassen sich hängen und...
Durch diese Ekzeme bedingt und durch diese Überempfindlichkeit kommen natürlich dann gerade auf Hartz-IV-Empfänger ganz können verstärkt Tierarztkosten auftauchen, denn man will ja so ein Tier auch nicht leiden lassen und also das können schon chronische Sachen werden, wo man immer wieder den Tierarzt aufsuchen muss und das ist dann doch mit großen Kosten verbunden, denn die Tierarztrechnungen müssen ja auch direkt bezahlt werden und die sind halt eben auch nicht billig. Ja, aus diesen Gründen empfehlen wir diesen Hund überhaupt nicht.
Die Hartz-IV-Empfänger benehmen sich auch nicht immer zu meiner Freude.
Na ja, gut, also dann, gut, also bitte, wenn Sie, also, gut, also ich, das ist für mich ja auch nicht leicht, verstehen Sie?
Ja, weiß ich, weißt du? Kann ich mir vorstellen.
Ich kann ja auch nicht immer...
Aber ich kann auch gar
nicht. Ich bin ausgebildet als Sachbearbeiter für die Arbeitsagentur und jetzt muss ich mich um Hunde kümmern. Also entschuldigen Sie, wenn ich Sie da so persönlich da immer wieder mache.
Verstehe ich Sie auch.
Also übrigens, Sie können auch eine Katze haben.
Jetzt werden die ganz großen Fragen gestellt in der Hunde-Lebensberatung. Wie es in dieser Serie weitergeht, erfahren Sie im nächsten Echtzeit-Podcast oder Sie hören gleich unseren Serien-Podcast. Da finden Sie alle Folgen der Hunde-Lebensberatung zum Vor- und Nachhören. Schön, dass Sie heute zugehört haben. Ich bin Susanne Balthasar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.